Im Seminar machen wir uns darüber Gedanken, wie wir die höhere Verbindung mit Krishna bekommen können. Diese höhere Verbindung im spirituellen Leben ist sehr davon abhängig, wie unser Geist eingestellt ist, wie unsere Gedanken sind, was uns im Bewusstsein ist. Krishna macht diesen Punkt in der Bhagavad Gita. Er sagt, für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist die Überseele bereits erreicht, denn er hat Ausgeglichenheit erlangt. Für einen solchen Menschen sind Glück und Leid, Hitze und Kälte, Ehre und Schmach, alle das Gleiche. Ich denke, in unserem spirituellen Leben haben wir vielleicht oft nicht genügend beachtet, wie wichtig es ist, ein gesunder Mensch zu werden, um gesunde spirituelle Erkenntnisse zu machen. Wenn der Geist ungesund bleibt, mögen wir ein super gutes spirituelles System, Denksystem und Handlungssystem darüber tun. Aber unsere Bemühungen sind sehr oft dann so wie das Aufsetzen einer guten Krone auf einen verrotteten Zahn. Die Zahnschmerzen müssen auf der Ebene behandelt werden, wo der Schmerz entsteht. Nicht unbedingt mit dem Überdecken einer Krone. Genauso ist es wichtig, dass wir, während wir in unserem spirituellen Leben Fortschritte anstreben, darauf achten, dass die private Verkorkstheit von uns in Angriff genommen wird. Wenn wir nämlich weiterhin verkorkst und verunreinigt und problematisch bleiben, macht uns die größte spirituelle Technik, die wir haben, nichts nützen. Ich weiß, dass das, was ich eben gesagt habe, wie soll ich mich ausdrücken, nicht auf ganz willkommene Aufnahme findet bei vielen Transzendentalisten, die hoffen, durch ihre spirituelle Praxis, sagen wir einmal, eine Flucht aus der materiellen Welt zu betreiben. Für jemanden, das möchte ich sehr, sehr klarstellen und ich hoffe, dass es mir gelingt, euch das zu vermitteln. Für jemanden, der wirklich tief in der spirituellen Praxis verankert ist, wird durch die spirituelle Praxis der ganze, sagen wir mal, die ganzen Aufräumarbeiten in seiner Psyche erledigt werden. Doch das Problem ist, dass unser eigener Geist uns sehr oft daran hindert, ganz und gar in die spirituelle Praxis hineinzutauchen und somit die spirituelle Praxis von uns mit Unaufmerksamkeit, mit einem abgelenkten Geist gemacht wird, sodass sie nicht so richtig greift. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die spirituelle Praxis sehr wohl unseren Geist zur Ausgewogenheit und zur Gleichmut bringen kann. Aber diese spirituelle Praxis muss richtig ausgeführt werden, damit sie auch richtig greift. Ich denke, es ist ein Erfahrungswert, den wir machen können, dass Menschen, die sehr unruhig und sehr unausgewogen sind in ihrem Geist, nicht wirklich spirituellen Fortschritt machen, obwohl sie sich bemühen, weil der Geist ihnen immer dazwischen kommt. Deswegen sagt Krishna, für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist die Überseele bereits erreicht, denn er hat Ausgeglichenheit erlangt. Wisst ihr, dass ihr ungefähr 32.000 Gedanken am Tag denkt? Das ist eine Ziffer, die ich mir nicht ausgedacht habe, die ich in einem Buch vorfand. Die meisten von diesen Gedanken wiederholen sich. Immer wieder. Und ein großer, großer Teil dieser Gedanken sind negativ belastet und schwächen uns in unserer spirituellen Entwicklung. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich komme nicht an, hoffentlich lieben mich die anderen, ich bin nicht intelligent genug, Und ich kann das wirklich nicht tun, was jetzt vor mir liegt. Durch das spirituelle Wissen, was wir haben, lernen wir, dass wir zum Glück nicht dieser Geist sind. Es ist nicht nötig, uns von ihm bestimmen zu lassen. Wir können ihn reprogrammieren. Und deswegen sagt Krishna in der Bhagavad Gita, gibt er uns einen Hinweis. Er sagt, man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Man soll was machen mit dem Geist. Man soll nicht sagen, okay, ich lasse mich jetzt einfach denken vom Geiste. Ich lasse mein Leben vom Geist bestimmen. Man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, aber auch ihr Feind. Srila Prabhupada zitiert in der Erläuterung zu diesem Vers, der in der Bhagavad Gita im 6. Kapitel, also Text 5 war es, vorkommt. Er zitiert die Amrita Bindu Upanishad. Diese Upanishad gibt ein Tropfen von Amrita, von Unsterblichkeit. Deswegen heißt sie Amrita Bindu. Und sie sagt, dass der Geist für einen spirituellen Menschen unbedingt kontrolliert werden muss. Das sagt hier, für den Menschen ist der Geist sowohl die Ursache von Knechtschaft als auch die Ursache von Befreiung. Der in Sinnesobjekte vertiefte Geist, oder wir können sagen, der in materielles Leben vertiefte Geist, ist die Ursache von Knechtschaft. Und der von Sinnesobjekten losgelöste Geist, oder wir könnten sagen, der vom materiellen Gedanken losgelöste Geist, ist die Ursache von Befreiung. Krishna summiert im 6. Kapitel seine Unterweisung, indem er sagt, für den, der den Geist bezwungen hat, ist der Geist der beste Freund. Doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der Geist der größte Feind. Ist dieser Punkt klar? Oder ich würde hier vorschlagen, machen wir eine kleine Gedankenpause, eine kleine Reflexionspause, indem wir sehen, sind wohl hierzu irgendwelche Fragen?
Malati. Du hast beschrieben, dass die meisten der Gedanken, die man so am Tag denkt, negativ sind. Und da gibt es nun Psychologen, die der Ansicht sind, mit Affirmationen kann man dem entgegensteuern und versuchen uns also einzureden, man müsse das Selbstbewusstsein auf die Art und Weise stärken. Nun ist unsere Philosophie immer, dass wir uns niedrig dünken, weniger als der Wurm im Stuhl und diese Sachen. Und jeder moderne Psychologe würde sagen, also jemand, der so denkt, der leidet einen fürchterlichen Minderwertigkeitskomplex und der hatte nur negative Gedanken.
Ja.
Wenn wir das sehen.
Ja. Ja. Das ist ein großer Bereich, auf den wir noch zu sprechen kommen. Aber ich möchte vorerst hier sagen, dass auch im Krishna-Bewusstsein wir viele, sagen wir mal, über viele spirituelle Dinge hören, die so etwas sind wie Affirmationen. Nicht? Ich kann, ich weiß zum Beispiel, wir als Mönche, wir chanten jeden Tag, Etan, Saastaya, Paratma, nicht. Ich werde diesen spirituellen Pfad gehen und mich auf die höchste Persönlichkeit Gottes konzentrieren, die im Herzen gegenwärtig ist. Und ich werde so den unüberwindlichen Ozean der Unwissenheit überqueren. Unsere Vaishnava-Lieder, die wir singen morgens, sind Affirmationen, ich suche Zuflucht und so weiter. Das Gebet ist etwas, was uns verhilft, an unseren Gedanken, spirituelle, positive Gedanken zu bekommen. Die heiligen Schriften, die wir jeden Tag lesen, sind auch dafür bestimmt, Nach unserer Tradition sollen wir diese Dinge nicht nur lesen, sondern wir sollen darüber reflektieren. Und durch diese Reflexion kommen wir letztendlich dazu, die Welt nicht mehr durch diese negative Brille zu betrachten, sondern durch die Unterweisungen, die in den Heiligen Schriften drin sind. Und da hat Malachi gesagt, wir haben aber viele Unterweisungen, dass wir auch demütig sein sollen. Wir haben viele Inspirationen, die uns darauf hinweisen, dass wir gefallen sind. Seht mal, diese Hinweise auf die Abschminkung des falschen Egos sind nicht etwa dazu bestimmt, uns negativ zu belasten, sondern sie sollen uns einfach nur eine Sicht der Wirklichkeit geben, dass wir nicht die höchsten Kontrollierenden sind. Ein Mensch jedoch, der sich dabei aufhält, oder damit aufhält, nur über schlechte Eigenschaften zu meditieren. Er wird nicht Gottes bewusst, sondern schlechte Eigenschaften bewusst. Nicht? Das ist nicht die Idee von der Sache. Ich würde vielleicht Gaurav Shiromani bitten, das Telefon abzuhängen, denn auf diese Weise haben wir eine ruhige Zeit hier und die Devotees lernen, dass Seminare bedeuten, sich zu konzentrieren auf ein spirituelles Thema. Gut. Ja. Dieses Thema, was Malachi anschneidet, werden wir noch ein bisschen mehr tun. Aber der Sinn von Demut ist nicht, dass du den ganzen Tag mit gebeugter Haltung durch die Wege, durch die Räume schleichst und denkst, ich bin so gefallen, ich bin so esslustig oder so anorex gestaltet oder bin so dies oder das. Das ist nicht der Sinn der Demut. Die Demut soll dich eigentlich dazu bringen, in eine empfangende Haltung vor Gott zu treten. Ich brauche deine Barmherzigkeit. Obwohl ich so gefallen bin, habe ich doch die große Versprechung von dir, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen und so weiter. Und das ist eigentlich eigentlich die sicherste Haltung in dieser Welt. Mhm. Ja?
Hat jeder Mensch, sagen wir jetzt, seinen Geist in der Hand? Also ich erlebe eben auch Menschen, wo ich das Gefühl habe, sie können es irgendwie nicht, oder sie haben auch selber das Gefühl, dass sie ihren Geist nicht beeinflussen können oder nicht ändern können.
Das stimmt. Viele, viele Menschen sind so unter der Kontrolle des Geistes, dass es für sie gar nicht mal die Frage auftaucht, ob sie den Geist kontrollieren. Geschweige dann, dass sie die Fähigkeiten haben, das zu tun. Die Frage tritt auf, wann können wir den Geist überhaupt kontrollieren? Was für Umstände sind nötig dazu? Die Schriften sagen uns sehr schön, dass es ja bestimmte Verfassungen gibt in dieser Welt. Jemand, der in Unwissenheit ist und unwissend lebt, trinkt, rauft, weibert, oder wie man das sagt, nicht ein exzessives Geschlechtsleben führt, der wird niemals in der Lage sein, seinen Geist unter die Kontrolle zu bekommen. Es ist nötig, dass man anfängt, in der Erscheinungsweise der Tugend zu leben. Das heißt, sich mit einem reinen Lebenswandel zu umgeben, in den Heiligen Schriften zu lesen, Dinge zu essen, die die Gesundheit fördern, also nicht Fleisch und diese ganzen ungesunden Zubereitungen. Erst dann, wenn man anfängt, ein bisschen in die Tugend zu gehen, kann man den Geist anfangen zu kontrollieren. Wer nicht in Tugend lebt, hat keine Möglichkeit dazu. Kennen wir das nicht selber im eigenen Leben, Brigitte, dass wir manchmal so gedrückt sind, niedergedrückt sind, dass wir so depressiv sind und dass wir dann gar nicht uns aus der Fassung herauskriegen können, aus dieser schlechten Verfassung? Oder kennen wir nicht auf der anderen Seite, dass wir spirituelles Wissen haben, dass wir diese das Wissen nicht nur theoretisch kennen, sondern dass wir etwas verwirklicht haben und dass wir dann plötzlich merken, wie eine dunkle Wolke in unserem Geist ankommt, aber dass sie plötzlich von dieser sonnigen Verfassung, die wir haben, aufgelöst werden. Nicht? Es hängt sehr viel mit den Erscheinungsweisen der Natur zusammen, in denen du lebst. Wenn du ein bisschen mehr über dieses Thema lesen möchtest und verstehen möchtest, möchte ich dich gerne verweisen auf die, ich denke, es ist das 14. Kapitel, die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, wo beschreibt, wie alle Wesen unter den Einfluss der materiellen Natur stehen, und zwar entweder in Unwissenheit handeln, in Leidenschaft oder in Tugend, und wo dann gesagt wird, dass erst in der Erscheinungsweise der Tugend Wissen genutzt werden kann. Wir sehen zum Beispiel viele, viele Menschen, die so auf dieser, sagen wir mal, sehr unteren Ebene sind, die verstehen, dass sie nicht rauchen sollten und auch nicht trinken sollten, aber und die vielleicht auch ärztliche Berichte schon durchgelesen haben über die Auswirkungen auf die Gesundheit, die aber das nicht, die sich nicht in Kontrolle haben, sondern kontrolliert werden. Ja, gut. Fein, dann würde ich sagen, wir werden jetzt mal fort. Ich möchte euch eine Sache zeigen, die euch beschreiben soll, wie sehr unser Denken unsere Wirklichkeit beeinflusst. Ihr braucht euch das nicht abzuschreiben, denn ihr werdet später diese Graphen kriegen. Ich habe gedacht, das wird zu schwierig, wenn jetzt jeder ins Schreiben kommt. Hier wird davon gesprochen, dass jeder von uns, sogenannte, in Sanskrit sind es Drittis, Grundüberzeugungen hat. Überzeugung von sich selber, Überzeugung über Gott und seine Beziehung zu ihm oder auch eine Beziehung oder eine Überzeugung von der Umwelt und auch anderen Lebewesen. Aus diesen tiefen Überzeugung, das wird jetzt ein neuer Punkt sein, wo ihr euch ein bisschen konzentrieren müsst, weil der noch nicht in unser, also zumindest in meinen Vorlesungen ist der noch nicht vorgekommen und ich habe es bisher noch nicht von anderen gehört. Das ist ein Punkt, den man jetzt verstehen muss. Ne? Der Geist hat drei Funktionen: Denken, Fühlen und Wollen. Was sozusagen ein kreativer Vorgang ist. Und diese Funktion des Geistes, die beruht auf den Drittis, den Überzeugungen, oder auch im Sanskrit könnte man auch sagen Sanskaras, den tiefen Eindrücken, die wir zum Teil von einem vorangegangenen Leben mitgebracht haben, da aufgrund dieser Prozesse erzeugen wir uns unsere persönliche Wirklichkeit. Und das heißt, die Menschen, mit denen wir Umgang haben, den Lebensraum, wo wir leben, die Sachen, die wir besitzen, die Situation, die Umstände und die Umgebung und all das, was unsere persönliche Wirklichkeit ist. Wenn ihr einen Menschen verstehen möchtet, warum er so handelt, warum er so ist, warum er so tickt, wie er tickt, ist es ganz wichtig, dass ihr versucht zu verstehen, was für Überzeugungen tragen den, was für Sanskaras, tiefe Eindrücke, die er aus vorangegangenen Leben mit sich bringt. Warum ist zum Beispiel jemand von euch ein Lehrer geworden? Ich greife jetzt mal Dinge heraus. Warum fühlt sich jemand dazu angezogen, ein Polizist zu werden? Warum fühlt sich jemand dazu angezogen, sagen wir, in der Unterhaltungsbranche etwas zu machen? Nicht? Warum sind wir so, wie wir sind? Warum haben wir immer die gleichen Schwierigkeiten, die wir haben? Das liegt daran, dass wir ganz tief im Inneren bestimmte Sanskaras haben. Ich habe hier Überzeugungen geschrieben, Eindrücke könnte man sagen, Einstellungen. Nicht? die bestimmen, was wir denken, was wir fühlen und was wir wollen. Und die wiederum dann bestimmen, was für eine persönliche Wirklichkeit wir in unserem Leben haben. Ich möchte euch gerne eine zweite Folie zeigen. Auch hier ist es nicht nötig zu schreiben, denn all diese Folien, ich glaube, ich sage das, Entschuldigung, ich habe mich wiederholt. Diese Folie wiederholt das Gleiche nochmal. Vielleicht, ja, ist ganz gut, oder? Unsere Überzeugungen prägen die Denkmuster, die wir haben, die Ideen, die Ansichten, die Meinungen, das Image von uns, unsere privaten Obsessionen. Hare Krishna, ein neues Wort auch für mich. Also, was von uns Besitz ergreift, nicht? Unsere tiefen Wünsche. Unser Fühlen, das heißt unsere Empfindungen, unsere Eindrücke, unser intuitives Erfassen, die Instinkte, die Emotionen, die Reaktion, unser Wollen. Das sind Wünsche, Vorhaben, Projekte, Triebe, Sehnsüchte und Pläne, nicht? Und so weiter. Jeder Mensch, was ihr von einem Menschen seht, ist immer nur die Spitze des Eisberges. Was dahinter ist, ist dieser gewaltige psychologische Apparat des Unterbewussten und des Geistes, der denkt, der fühlt, der will und schließlich des tiefsten Unterbewusstseins, nämlich der Überzeugung und so weiter. Wenn man das pyramidisch darstellen möchte, hier Hamburger. Ups. Dann wäre hier so die persönliche Lebenswirklichkeit LW. Hier wäre der Geist mit dem Denken, Fühlen und Wollen. Und hier wären die Sanskaras. Die tiefen Überzeugungen, will ich jetzt mal sagen. Wir bleiben mal bei diesem Wort. Nicht nur auf die... Wenn ihr deswegen euch fragt, warum ihr immer so denkt und so fühlt und so wollt, warum euer Geist so ist, wie er ist, müsst ihr irgendwann einmal in eurem Leben hier reinkommen. In diesen Bereich, der immer wieder euer Denken, Fühlen und Wollen beeinflusst. Und das wollen wir heute sehr gerne einmal probieren. Wir wollen heute das Wagnis machen, uns in ein Boot zu setzen mit einem gläsernen Boden und über unser Unterbewusstsein schiffern, um zu schauen, was sich da unten alles so einstellt und was da verborgen ist. Denn ich denke, es ist nicht möglich für die meisten von uns, die ja so gestört und abgelenkt immer sind im Leben, von so viel, so bestimmt von den Gedanken und dem Geist, dass es ihnen nicht mal möglich ist, eine Vorlesung so einfach so zu hören, wie sie ist. Nicht? Die meisten von uns hören gar nicht, können gar nicht hören, weil da so viel Eigenes läuft und so weiter. Ich glaube nicht, dass wenn wir das nicht fixieren, oder das nicht irgendwie in den beobachten können und in den Griff bekommen, dass wir jemals eine wirkliche Verbindung zur Überseele herstellen. Es kann dann sein, dass wir uns, da werden wir darüber noch unterhalten, dass wir uns einbilden, eine höhere Verbindung zu haben, aber nur eine ganz besonders gute Verbindung zu unserem eigenen Geist haben. Ne? Das ist durchaus möglich. Bitte?
Ist nicht so, jetzt, weil du sagst ja mit der Vorlesung zum Beispiel, ob man das mitbricht oder nicht, ist es nicht so, dass jeder Mensch so seine eigene Assoziation hat dazu, wie er das aufnimmt, praktisch, ich meine, ich gebe das ja vorher und jeder sagt ja, wenn ich das nicht praktisch sitze, ja, das war das Gleiche, hat aber eine andere, Einstellung dazu praktisch, ne? Die müssen wir ja praktisch, das, was man gehört hat, erstmal Geist bearbeiten, um das aufzunehmen, ne? In gewisser Weise ist man da ja schon abgelenkt, indem man dann wirklich schon arbeitet. Ne? Ein schneller, der andere weniger schnell.
Ja. Ein guter Freund von mir hat dazu mal, der hat einen Vortrag gegeben über Zeugen. Also, es war im Sinne von in einem Jurastudium, nicht unter. Da hat er eine große Universitätshalle zur Verfügung gehabt und mit Studenten dann Folgendes ausgemacht. Es waren ungefähr 10 Studenten. Die haben, ohne dass die anderen davon wussten, seine Universitätsklasse, sind die einfach in die Universitätshalle reingelaufen, also in die Unterrichtshalle, wie sagt man, Auditorium, in das Vorlesungsauditorium, haben sich einen genommen und den zu Boden geschmissen und sind dann rausgelaufen. Und dann hat der Professor gesagt, so, ich möchte jetzt gerne, dass wir aufnehmen, was gerade passiert ist. Jeder der Studenten hat einen Bericht gegeben, was gerade passiert war. Von diesem Verbrechen, was da entstanden war. Also es war nicht, dass die jemanden getötet haben und dass man die Polizei hat rufen müssen. Es war einfach so. Ich war so beeindruckt von dem Versuch, dass ich nicht genau jetzt nachgefragt, was jetzt genau. Die haben jedenfalls, sind 10 reingegangen, haben sich einen geschnappt, der davon wusste, es war verabredet, und haben mit dem irgendwas gemacht. Und musste also, das kam so schockierend, jeder am Keuchen war. Und dann gab es also die unterschiedlichsten Versionen, was gerade geschehen ist. Weil jeder eben unterschiedlich wahrgenommen hat. Ne? Es gibt Philosophen, die sagen, Wirklichkeit gibt es nicht. Es gibt nur eine subjektive Wahrnehmung, die jeder so ausdeutet. Du hast recht, was du sagst, ist, wir haben alle eine eigene Wahrnehmung der Sache. Aber das geht es, wenn wir störende Wahrnehmungen haben, die uns immer wieder, also störende geistige Prozesse, die uns immer wieder beeinflussen, wie Lust, Gier, Neid, Zorn und so weiter, dann werden wir die Krishna auch niemals richtig wahrnehmen können. Sondern es wird immer so ein gefiltertes Absud unserer Psyche sein. Es gibt es sehr... Ja. Nun, ich möchte euch jetzt darüber sprechen, wenn es dem Menschen gelingt, den Geist zu kontrollieren, dann schärft er sich damit eine eigene Wirklichkeit. Solange der Mensch aber kontrolliert bleibt vom Geist, wird er immer das akzeptieren müssen, was gerade die Gedanken mit ihm machen. Philosophisch ist es so, dass wir, das heißt das Lebewesen, Tatashta Shakti sind. Eine Tatashta Shakti gibt es zum Beispiel im Ozean. Da gibt es eine Wellenlinie oder eine Linie, wo die Wellen manchmal rüberkommen und wo die Wellen manchmal zurückgehen. Und so ist es auch bei uns als Lebewesen. Wir sind manchmal unter der Kontrolle der materiellen Energie, aber wir können uns entscheiden, unter die Kontrolle der spirituellen Energie zu kommen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns entscheiden, was wir wollen. Und in dem Augenblick, wo unsere Entscheidung festlegt, werden wir zu Co-Schöpfern unserer Wirklichkeit. Was ist mit dem Begriff Co-Schöpfer gemeint? Das ist auch ein neues Wort. In der Katha Upanishad heißt es, dass dass der Herr im Herzen, die Überseele im Herzen eines jeden Lebewesens da ist und ihm die Wünsche erfüllt. Unter allen Ewigen heißt es, gibt es einen höchsten Ewigen. Das ist Krishna. Seit unvordenklichen Zeiten ist dieser Krishna damit beschäftigt, die Wünsche der unzählig vielen Lebewesen zu erfüllen. Hast du nicht schon einmal etwas gemerkt, dass du dir lange etwas gewünscht hast in deinem Leben und plötzlich kommt das plötzlich in Erfüllung? Meine Beispiele aus meinem Leben sind immer, als ich ein kleiner Junge war, hat mich das Abenteuer unglaublich angezogen. Und ich wollte unbedingt einmal nach Afghanistan gehen und unter den Dromedaren leben. Ein Wunsch, der für einen Mensch aus einer deutschen bürgerlichen Familie, denn fast, es kommt selten vor, dass man sowas erlebt. Und ich kann mich einmal daran erinnern, ein paar Jahre später saß ich tatsächlich in der afghanistanischen Wüste, ist mir so eingefallen, und es waren mehrere Dromedare um mich herum und sie waren sehr, sehr zornig auf mich, weil ich ihren Lebensraum verschmutzt habe und hatte einen Grund, warum ich in der Wüste saß. Und da war also so ein schnaubender Dromedar-Hengst, ging auf mich los und ich dachte, siehste, deine Wünsche sind erfüllt worden. Ich konnte wirklich das feststellen, was bestimmt viele Menschen schon festgestellt haben, dass sie sich plötzlich auf für sie unerklärliche Art und Weise in Lebensumständen befinden, die sich auf den tiefsten Herzen heraus gewünscht haben. Es geht sehr oft Menschen, die jung verliebt sind, die plötzlich mit ihrer Geliebten oder mit ihrem Geliebten zusammen sind und ihnen plötzlich schlagartig klar wird, diese Situation habe ich mir so sehr in meiner Mädchenzeit oder in meiner Burschenzeit herbeigewünscht und jetzt ist sie in Erfüllung gekommen. Nicht? Das geht sehr oft so. Oder man steht auf einem Bergwipfel und guckt so und merkt, das habe ich mir gewünscht. Ich wollte immer mal auf so einen Berg hochgehen und das Feeling dort haben. Nicht? Die Überseele hat die Umstände plötzlich geschaffen und hat uns dorthin gebracht. Die Katha Upanishad erklärt das eben mit diesem Schlokka. Nitya Nityanam Chetanas Chetananam. Unter all den Ewigen gibt es ein höchste Ewige. Das ist die Überseele, der Herr im Herzen, der uns die Wünsche erfüllt. Deswegen meine ich Co-Schöpfer. Wir schaffen etwas in unserem Geiste. Nicht? Wir haben bestimmte Überzeugungen, das ist wichtig für uns. Aus denen gehen die Denken, die Empfindungen und die Wünsche hervor. Und plötzlich ist da irgendetwas, der unsere Wirklichkeit macht. Wir sind dann da drin. Co-Schöpfer, weil wir nicht alleine das schöpfen können. Wir machen nur mit, sozusagen. Und Krishna erfüllt uns denn diese Dinge. Versteht ihr diesen Begriff? Ja.
Es gibt einen Spruch, man soll danach trachten, seine Wünsche in Erfüllung zu bringen, um zu sehen, wie viel Wahrheit in ihnen steckt. Mhm. Oft merkt man ja, dass es gar nicht erstrebenswert ist.
Ja.
Krishna einen dann dahin führt, er will einen ja dann auch mitteilen.
Sehr oft ist das ist bestimmt ein guter Spruch für einen spirituellen Menschen. Der merkt, er hat Wünsche und dann gibt ihm Krishna die Möglichkeit, diese zu erfüllen. Und sehr oft sieht man dann bestimmte Dinge. Es war gut oder es war neutral, das war auch ein Fehler. Das kann sehr gut sein. Ich möchte diesen sehr wichtigen Punkt für das, was wir folgendermaßen brauchen, gerne mit einem Zitat von Srila Prabhupada unterstreichen, sodass es euch einfacher fällt, ihn auch zur Anwendung zu bringen, wenn wir dann losgehen. Es wird auch erklärt, sagt Prabhupada, dass der Paramatma, die höchste Persönlichkeit Gottes, im Herzen eines jeden als Ishvara oder Lenker weilt und das Lebewesen anleitet, seinen Wünschen gemäß zu handeln. Denn das Lebewesen vergisst, was es tun wollte. Zunächst entschließt es sich, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln, worauf es in die Aktion und Reaktion seines eigenen Karma verstrickt wird. Wenn die Seele so wandert, erleidet sie die Aktion und Reaktion ihrer vergangenen Handlungen. Diese Handlungen können geändert werden, wenn sich das Lebewesen in der Erscheinungsweise der Tugend befindet. Das heißt, wenn es Vernunft besitzt und versteht, auf welche Weise es tätig sein sollte. Wenn es tatsächlich beginnt, sich dementsprechend zu verhalten, können alle Aktion und Reaktion auf seine vergangenen Handlungen umgewandelt werden. Karma ist also nicht ewig. Versteht ihr? Wir mögen in einer bestimmten Lebenssituation drin sein. Wenn wir uns aber bewusst werden über ein besseres Leben und bessere Entscheidungen, dann macht die Überseele im Herzen die Arrangierungen, sodass wir zu diesem neuen Bewusstseinsinhalt vordringen. Keiner kann also oder braucht also sich einfach hilflos alle vier Beine von sich zu stellen, sondern und sagen, ich bin nun mal so wie meine Mutter oder mein Vater oder wie ein und so weiter. Wir können, wenn wir uns ernsthaft anfangen, eine neue Wirklichkeit zu wünschen, unser ganzes Leben verändern. Prabhupada sagt auch, durch die Gnade Gottes haben wir vollkommene Freiheit. Weil der Herr so gütig zu uns ist, können wir überall leben, entweder in der spirituellen Welt oder in der materiellen Welt. Selbst dein Karma, und dann sagt er noch, das Leben eines leidvollen Lebens in der materiellen Welt, weil sich die Seele das gewünscht hat, wird sehr schön illustriert in Miltons Paradise Lost, in dem verlorenen Paradies. So kann auch die Seele durch den eigenen Wunsch ins Paradies zurückkehren und zurück nach Hause, zurück zu Gott kommen. Das ist aus dem Adi Lila. Ohne es also zu merken, werden die meisten von uns durch unseren Geist bestimmt, der wiederum von den tiefen Überzeugungen im Inneren kontrolliert wird. Und wir müssen uns Gedanken machen über diese Kontrolle. Ich möchte euch zwei Beispiele geben oder drei Beispiele, um diesen Punkt klarer zu machen. Es gab vor einiger Zeit die sehr, sehr kontrovers diskutierten Milgram-Experimente. Diese Milgram-Experimente wurden sehr scharf verurteilt, weil sie vielen Menschen als sehr unethisch vorkamen. Es war ein Empörungsschrei, den ich auch vernommen hatte, als die gemacht wurden, als die Ergebnisse klar wurden. Diese Milgram-Experimente gingen so. Man lädt Schauspieler ein, in eine Kabine zu kommen, in die die Versuchsperson von außen Einsicht hatte. Nicht Einsicht hatte, aber man konnte hören, was in dieser Kabine gesprochen wurde. Es wurde dann Leute von der Straße eingeladen und es wurde ihnen gesagt, das ist ein Experiment, was von der Universität gemacht wird. Wir haben verschiedene Versuchspersonen Personen in diesen Versuchskabinen eingeschlossen. Die haben sich bereit erklärt für dieses Experiment. Hier sind die Unterschriften. Das Experiment ist so. Sie müssen dem Denkaufgaben geben und wenn er sie richtig beantwortet, ist es gut. Wenn er sie falsch beantwortet, geben sie ihm einen kleinen Stromstoß. Hier ist der Regler. Man kann das so. Sie haben die Möglichkeit von 10 bis auf 50 aufzudrehen. Das ist wichtig für die Erforschung des menschlichen Geistes. Und hier sehen Sie, ist das abgestempelt schwarz auf weiß. Gut, stellen Sie die erste Frage. Wie groß ist die Bevölkerung von Paris? Ich weiß jetzt nicht, wie groß die ist. Von Berlin können wir vielleicht sagen, 4 Millionen, glaube ich, oder ist es?
4,5 Millionen,
gut. Wie groß ist die Bevölkerung von Berlin, wurde der Mensch in der Versuchskabine gestellt. Oh, da bin ich ein bisschen unvorbereitet auf diese Frage. Ich würde sagen 3 Millionen. Haha, falsch. 10 Grad. Bing. Au. Nächste Frage. Wie groß ist die Bevölkerung von Hamburg? Kannst du was sagen oder du weißt es nicht? Nein, nein, du bist es nicht, das Versuchsmensch, keine Sache. Der sagte dann auch etwas und es war wieder falsch, denn dann musste er es steigern, damit er auch richtig bestraft wird. 20. 20. Aua! Und wenn die also so Minuspunkte gesammelt haben, musste sie jedes Mal größer bestraft werden. Was meint ihr wohl, wie hoch diese Versuchspersonen, die die bestraft haben, den Stromschlag eingesetzt haben? 60% bis 70 haben ihre, ja, was meint ihr wohl?
Also ich kenne die Experimente, ich habe davon gelesen. Also da gab es Leute, die gingen bis aufs Maximum.
Die haben den umgebracht.
Ja. Ne? Also und die wussten vorher, also man sagte denen, dass die maximale Einstellung ist tödlich für den. Die wussten das. Die gingen, ja. Es gab also Leute, die gingen bis aufs Maximum.
Ja, ja.
Viele das andere waren die meisten.
Die meisten. Ja, die meisten. Nicht? Hier ist die Grundüberzeugung, die hinter dem Denken und in den Empfindungen und den Wünschen ist. Autorität ist gut. Nicht? Das ist ganz tief da drin. Deswegen können die sowas machen. Die, selbst obwohl ihre Intelligenz, eigentlich ist das jetzt ein bisschen faul hier, wir sind ja nicht bei den in Uganda bei Idi Amin, diesem Tyrann oder so weiter. Ich möchte euch gerne ein anderes Beispiel zeigen, wie tiefe Überzeugungen das Denken, Fühlen und Wollen und damit die Wirklichkeit von einem Menschen beeinflussen. Das Turner-Experiment möchte ich euch vorstellen. Das ist aber jetzt ganz, ganz harmlos im Vergleich dazu. Ich werde es jetzt nicht steigern wie in den Milgram-Experimenten, sondern mildern. Professor Turner war ein Psychologie-Professor, der in seiner Psychologie in seinem Unterricht auf die, also das Thema behandelt, wie man bedingt ist, der bedingte Mensch. Und Professor Turner sollte an diesem einen Tag zum Versuchsbeispiel werden, ohne dass er das beabsichtigt hatte, für bedingtes Verhalten. Seine Studenten haben sich nämlich zusammengetan und beschlossen, einmal aufzudecken, wie bedingt Herr Professor Turner selber ist. Wenn immer Herr Professor Turner hatte die Angewohnheit, beim Vortragen von links nach rechts zu gehen. Und so, Nietzsche hat einmal gesagt, nur der Gedanke, der im Gehen kommt, ist wert geäußert zu werden. Und so hat auch Professor Turner doziert. Und eines Tages haben seine Studenten gedacht, dem zeigen wir es jetzt mal. Wenn immer Professor Turner zum Fenster hinging, da war die Fensterseite und hier war die Türseite, dann haben die Studenten wie verrückt mitgeschrieben, total aufmerksam gewesen und so weiter. Und wenn Professor Turner in die Türgegend kam, haben sie öffentliche Zeichen der enormen Langeweile gezeigt. Sind eingeschlafen, haben sich angefangen zu unterhalten und so weiter und so fort. Was meint ihr wohl, wo am Ende seines Vortrags der Professor Turner stand? Er hatte jegliches Gehen aufgegeben. Er war angeklebt an die Fensterseite. Er hat nur an der Fensterseite gesprochen. Nee? Ohne, dass ihm das bewusst war. Man hat das denn mit einer versteckten Videokamera aufgenommen, um ihm das zu zeigen. Dass er eben sehr, sehr bedingt war durch einen Samskara. Er muss beliebt sein und er muss Anklang finden. Ich glaube, es ist auch irgendwie verständlicher. Wir wollen ihn jetzt nicht daraus den Hals drehen. In unserer vedischen Geschichte gibt es ein kleines Lehrbeispiel von dem Pilger, der zum Ganges kam und dachte, als er in der Ganga stand und respektvoll einen Tropfen Gangeswasser trinken wollte, dass er eine Kaulquappe mit runtergeschluckt hatte. Und er war so davon beeindruckt, dass er mit einer starken Gemütskrankheit und der fühlte sich zum Sterben unwohl, denn für ihn war es so: Ich bin zur Ganga gekommen, um mich zu läutern, habe mein vegetarisches Gelübde gebrochen. So, die Leute kamen zu ihm: Du siehst so krank aus. Ja, ich glaube, ich muss sterben. Er lag schon am Ganges über. Ich habe eine Kaulquappe zu mir genommen. Ja, sagten sie, aber das kann nicht sein, denn im Ganges sind keine Kaulquappen. Nur in den Pokurs, in den Teichen hier sind Kaulquappen. Die Strömung ist zu stark. Da sind keine Frösche drin. Gangesfrösche gibt es nicht, wo starke Strömung ist. Nee, ich bin mir sicher, ich habe eine Kaulquappe. Ich bin so und so ein Unglücksrabe. Mir passieren immer die schlechten Sachen. Kann nicht sein. Aber er bildet sich das so ein, dass er dann eine Herzrhythmusstörung bekam und wirklich am sterbend am Ufer der Ganga lag. Da kam dann ein Sadhu zu ihm, so geht die Geschichte, fragte, was los war. Der Mann sagte: Ich bin nicht Vegetarier geworden, ich bin Fleischesser geworden auf meiner Pilgerreise. Der Mann sagte: Weil, warum versuchst du nicht Folgendes? Erbrech dich doch und sieh, ob sie noch lebt. Vielleicht kannst du so das lösen. Der hat sich dann erbrochen, alles ist rausgekommen, und während er sich erbrochen hat, hat der Sadhu eine Kaulquappe da reingeworfen. Oh, siehst du da? Die Kaulquappe lebt noch. Du bist kein Mörder geworden. Ist okay? Oh, ja, wirklich, ja. Ja, sagte der Heilige: Nun nimm die Kaulquappe und tu sie in einen Teich zurück. Tu sie nicht in die Ganga zurück. Kaulquappen in der Ganga, aber tu sie in den Teich zurück. Und er: Ja, und nahm sie und tat sie in den Teich und war geheilt. Nicht so sagen. Viele von uns haben irgendwo, und zwar in diesem Bereich, eine Kaulquappe rumgeistern. Oder mehrere Kaulquappen. Kaulquappen. Moldavas. Und diese Kaulquappen vermiesen uns unser Denken, Fühlen und Wollen und unser ganzes Leben. Ich möchte jetzt sehr gerne eine ganz kleine Pause mit euch machen. Die wird aber wirklich nur klein sein. Wir haben nachher größere Pausen. Eine Pause von 10 Minuten. Denn am Anfang der nächsten Session werden wir ein Video sehen. Deswegen ist es gut, wenn ihr gleich da seid. Ihr werdet das Video brauchen, um dann in den Übungsteil zu gehen. Denn wir werden jetzt in dem zweiten Teil unseres Seminars versuchen, die Kaulquappen zu sehen, die bei uns rumgeistern in unserem Gemüt, und sie versuchen, in den Teich zurückzubringen, wo sie hingehören. Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Übung mit euch machen. Das machen wir danach. Ich möchte an dieser Stelle euch Malati Manjari vorstellen, die mir assistiert in diesem Seminar, in dem sie die Videoausschnitte zusammensucht und so einblendet. Wir wollen jetzt euch einen Videoausschnitt vorstellen, der sehr viel mit unserem Thema zu tun hat, ins Unterbewusstsein hervorzudringen und zu sehen, wo dort störende Vorstellungen oder störende Sanskaras drin sind und wie wir sie unter Umständen erlösen können. Malati arbeitet als eine Redakteurin im deutschen Fernsehen und sucht Filme dort aus, und ich glaube, dass sie jetzt dazu kommt, ihr Handwerk sozusagen in Krishnas Dienst zu stellen. Dann sagen wir mal, dass das der Anfang ist davon. Sie will uns ganz kurz diesen Filmausschnitt vorstellen und sehen, was es ist und was wir davon lernen können.
Der Film ist von Jean Cocteau, heißt Die Schöne und das Biest, und ist ein Märchenfilm aus dem 18. Jahrhundert, bei dem es um Archetypen wie Liebe, Tod und Erlösung geht. der Ausschnitt ist relativ am Anfang. Ich möchte nicht so viel darüber erzählen, nur um reinzukommen. Es geht um einen Vater, der 3 Töchter hat, der unverschuldet verarmt ist und bei seinem Schuldner war und jetzt zurückreitet in sein Schloss und durch einen nebligen Wald muss. Und was ihm jetzt passiert, das sehen wir hier.
Thank you. Versteht ihr euch? Ihr seht meine Rosen, die mir alle so lieb und so kostbar sind? Das bekommt euch schlecht. Ihr dürft mir alles nehmen, bloß nicht meine Rosen. Diese unerhörte Tat bezahlt ihr mit eurem Leben. Ihr müsst sterben.
Gnädiger Herr, ich hab's nicht gewusst. Ich glaubte nicht, dass ich euch beleidige, wenn ich diese Rosen für meine Tochter pflücken würde.
Man nennt mich nicht, mein edler Herr. Ich bin die Bestie. Ich mag keine Komplimente. Versucht nicht, mich zu verstehen. Ich lasse euch eine Viertelstunde Zeit, um euch auf euren Tod vorzubereiten.
Mein lieber Herr!
Schon wieder! Die Bestie sagt euch, ihr sollt schweigen. Ihr habt meine Rosen gestohlen und darum müsst ihr sterben. Es wäre denn das eine eurer Töchter. Wie viele Töchter habt ihr?
Drei.
Es wäre denn das eine eurer Töchter, dazu bereit wäre, für euch zu büßen und für euch zu sterben.
Bei denen da...
Kein Wort weiter, geht jetzt! Nützt die Gnadenfrist, die ich euch gewähre. Doch wenn einer eurer Töchter nicht für euch sterben will, schwört in 3 Tagen zurückzukommen. Schwört!
Ich schwöre es. Aber ich finde den Weg nicht zurück. Ich habe mich doch verirrt.
In meinen Ställen findet ihr ein weißes Pferd. Es heißt Windsbraut. Man braucht ihm nur ins Ohr zu flüstern. Spring, wohin ich will, Windsbraut. Spring, spring, spring. Es bringt euch nach Haus und wieder zum Schloss zurück. Falls eure Töchter zu feige sind und keine für euch sterben will, geht jetzt!
Wie wir in dem Film gezeigt werden, hat das die Bestie eine unglaubliche Kraft über diesen Menschen, diesen Bauern und auch seine Töchter. Doch die Bestie wird zum Schluss erlöst werden, dadurch, dass die Prinzessin, eine der Bauernstöchter sich in sie verliebt und ihr durch ihre Liebe die Erlösung aus ihrer schrecklichen und verfluchten Situation geben kann. Ich glaube, wir könnten hier einige Zusammenhänge zusammendenken. Der Grund, weswegen ich euch das gezeigt habe, ist, weil es darum geht, diese tiefen Sanskaras oder Überzeugungen, die eine unglaubliche Macht über uns haben, und die ganz tief im Unterbewussten da sind und uns kontrollieren, zunächst einmal zu finden und aufzudecken. Ich möchte zunächst einmal euch ein paar Beispiele von diesen tiefliegenden oder tiefsitzenden Überzeugungen geben. Und dann möchte ich euch bitten, zu versuchen, diese Überzeugung bei euch zu finden in Form von einer Übung. Zunächst jedoch ein paar Beispiele über einschränkende oder behindernde Überzeugungen oder Sanskaras, die ihr einfach mal hört und von denen ihr mal prüfen könnt, ob ihr auch so denkt. Ohne Fleiß keinen Preis. Oder auf rauen Wegen zu den Sternen. Ich bin einfach so wie meine Mutter. Oder mein Vater. Ich bin einfach nur mal dazu verflucht, die karmischen Reaktionen auf meine vorangegangenen Taten zu erleiden. Andere haben Macht über mich. Eigentlich habe ich keine Kraft, mein Leben zu ändern. Ja. Ich muss einfach lernen, die Schwierigkeiten in meinem Leben zu tolerieren. Ach, was immer ich tue, ich werde nie gut genug sein. In den Schriften heißt es ja auch, die materielle Welt ist ein Ort voller Leiden. Ich bin zu unbedeutend, als dass Krishna ausgerechnet mir seine Aufmerksamkeit zuwenden sollte. Frauen sind weniger intelligent als Männer. Krishna macht mich fertig. Hare Krishna. Ich kommentiere das nicht. Ich sage nicht, hier war irgendwas falsch oder hier war irgendwas richtig. Ich sage nur, das sind Beispiele dafür, wie tiefe Grundüberzeugungen das Leben eines Menschen beeinflussen können. Lasst uns jetzt diese Folie einmal identifizieren. Ja, danke. In unserer Philosophie haben wir das Wissen davon, dass wir in unserem Geiste oder in dem Garten unseres Herzens Unkraut wachsen haben, was das Wachstum der Bhakti-Lata, der Pflanze der Hingabe beeinschränkt. Könnt ihr euch erinnern, an das es ja oft darüber gelectured werden? Ich möchte mal von einigen dieser Unkrautsachen sprechen. Auf eine moderne Art und Weise. Die Sanskrit-Schriften sagen, es ist Lust, Karma, Krodha, Zorn, Ärger, Gier. Was gehört noch dazu?
Illusion.
Illusion. Neid. Neid. Hm? Ich möchte, diese Unkrautpflanzen so, sagen wir mal, so verrankt ineinander sind und wir nicht unbedingt immer so voll da reingehen, in Neid oder so. Und ich will mal sehen, in was sich das so äußert bei einem Devotee. Übers, ich bin nichts wert. Ich werde von Krishna nicht geliebt. Krishna, ich bin so unbedeutend. Oder das Leben macht mir Angst. Das sind alles Beispiele für Moha. Man hat, denkt dann, ich kann nichts, ich verdiene nichts. Oder man fühlt, ich fühle mich ständig traurig oder schuldig oder ängstlich und unfähig. Man will, was man denn will, was aus solchen Sachen weg. Ich bin nicht motiviert. Oder man hat selbstzerstörerische Dinge, die einem nichts nützen. Man weiß, man macht was verkehrt, man sagt was verkehrt, aber man macht einfach trotzdem weiter. Oder man schiebt alles auf. Und die Wirklichkeit von einem solchen Menschen ist, dass er ein Leben führt, voll mit Schwierigkeiten und dass seine Beziehungen sehr oft äußerst problematisch sind zu anderen. Ich habe oft Gespräche geführt in der Vergangenheit, wo die Devotees einfach ihnen auffällt, dass sie so schlechte Beziehungen haben oder so wenig gute Beziehungen, könnte man sagen. Das liegt, weil man nicht beziehungsfähig ist. Man ist so programmiert von einem Leben, das auf Scham und Mieserei, so miesen Bewusstsein beruht. Ich möchte jetzt, Gaur Bhavani, vielleicht bist du so gut, das zu verstehen, mit euch eine kleine Übung machen. Ich möchte euch sagen, diese Übung ist ganz privat für euch. Ihr könnt sehr sorgsam darauf achten, dass keiner sieht, was ihr aufschreibt, wenn ihr wollt. Obgleich ich nicht denke, dass es so wahnsinnig schwierig sein wird. Ich möchte euch bitten, einfach mal zu versuchen, an eure eigenen Grundüberzeugungen heranzukommen, indem ihr einfach verschiedene Sätze vervollständigt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr einen Kugelschreiber alle habt. Nein? Nadia, könntest du vielleicht mal runterklappen ins Office? Dann haben wir doch wahrscheinlich Kugelschreiber, Gaur Bhavani, oder? Wie bitte?
Ich habe welche.
Du hast welche. Willst du die gerade sofort mal holen? Brauchst du also nicht. Und Papier? Braucht ihr nicht. Aber wir nehmen trotzdem Papier. Wir haben vielleicht einen Schreibwortblock da, falls man mehr Papier braucht. Ihr kriegt jetzt eine Mappe. Vishaka kriegt heute keine Mappe. Ich möchte euch bitten, das ist natürlich sehr reizvoll, jetzt alles durchzublättern, denn es ist ja eure Mappe und man freut sich ja, was man hat. Bitte schlagt mal bei euch auf das Übungsblatt 1, also Seite 1. Hier sind die verschiedenen Übungen drin, die ihr noch machen werdet. Yes. Es geht bei dieser Übung um Folgendes. die Sätze, die angefangen sind, zu vervollständigen. Hierbei ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Sätze spontan der Reihe nach beantwortet. Bitte seid so gut von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 19. Das hat einen bestimmten Grund, den ich euch jetzt noch nicht nennen können kann. Und zwar, was euch gerade in den Geist kommt. Ich möchte euch nochmal erinnern, ihr zeigt die niemanden vor, ihr lest die niemanden vor, es ist für euch. Was kommt ganz spontan in den Geist? Durch freie, man nennt es Free Association, durch freie Assoziation. Wenn es möglich für euch ist, bitte tut immer nur die erste Zeile ausschreiben und nicht die zweite. Guck mal, der erste Punkt hat ja zwei Zeilen. Nur die erste, denn und schmeiß es nicht weg, denn wir werden nachher noch was in die zweite Zeile schreiben müssen. Das werde ich euch aber jetzt noch nicht sagen können. Jetzt also bitte auf der ersten Zeile bleiben. Ist die Übung klar? Nur zur Übung bitte fragen.
Ja, ich habe ja in München schon mal so ein Problem gehabt, so eine ähnliche Übung. Und es ist immer so, dass der Geist nicht klar, dass es jetzt, wir haben das auch beantwortet, aber dann die Grundüberzeugung von sich selber eigentlich eine andere ist. Was soll man da schreiben, dass das einfach in den Sinn reinkommt, was wird man alles als Quatsch empfindet, oder sollte man das reinschreiben, welche auch besser Überzeugung ist?
Was immer dir gerade reinkommt, selbst wenn du dich selber betrügst dabei. Das ist nicht so schlimm. Ihr werdet zu dieser Übung ungefähr, ich würde sagen, dass es schnell sein sollte, 5 Minuten, wir sehen mal, wie wir nach, ich mache es auch das erste Mal mit Leuten, wir sehen mal, wie wir nach 5 Minuten dran sind und dann werden wir sehen, ob wir mehr brauchen. Ja, die Frage von Bernd war sehr gut. Also was immer dir in Geist kommt, das ist sehr wichtig. Ich mache das ja auch hier gerade. Selbst wenn du dir wünschst, ein Heiliger zu sein, wenn du es nicht bist, schreib es auf.